Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen. Mein Name ist Pater Paulus Maria, Franziskaner der Erneuerung. Diese Gemeinschaft kommt aus New York. Ich bin hier freigestellt als Missionar in Deutschland. Und heute möchte ich über die Auferstehung sprechen. Es ist sehr wichtig, dass wir Christen uns mit der Auferstehung Jesu auseinandersetzen. Das größte Wunder, das Jesus gewirkt hat. Und wie es so ist mit Wundern, man muss daran glauben. Warum ist Jesus nicht allen erschienen? Nach der Auferstehung nur 500 gleichzeitig. Und das haben sich auch die ersten Jünger gefragt. Und die Antwort ist relativ einfach, weil er Glaube braucht, um dass wir gerettet werden können. Und das heißt also eine Bewegung unseres Willens. Auch, will ich mal sagen, ein Sprung ins Dunkle hinein. Und das ist die Tugend des Glaubens. Glaube, der rettet. So, und das ist eben nicht ganz so einfach. Wir möchten glauben, aber wir wollen dann doch irgendwie indirekt Beweise dafür haben. Und die möchte ich geben, dass die Effekte der Auferstehung wir bis heute sehen. Also, dass die ersten Jünger, die ersten Christen so viel gewagt haben, bis eigentlich zum Edikt von Milan, also und dann natürlich darüber hinaus bis zur heutigen Zeit über 400 Millionen Christen sollen verfolgt werden. Das ist die größte Verfolgung, die es je gab. Aber die ersten 300 Jahre des Christentums waren auch nicht zu verachten. Da gab es eben sehr, sehr viel Verfolgung, sehr blutig. Die ersten Christen, das hieß einfach, sich taufen lassen, eigentlich ein Todesurteil. So, wie können Menschen das auf sich nehmen? Sie müssen was erfahren haben und vor allem voran die Apostel, dass sie Jesus gesehen haben, berührt haben. Und das ist, was Petrus im Petrusbrief sagt. Wir sprechen von, was wir berührt und gesehen haben. Wir haben mit ihm gegessen nach der Auferstehung. Also es ist kein Geist. Und Paulus sagt im Korintherbrief 15, ohne Auferstehung macht das ganze Christentum keinen Sinn. Dann sind wir Fools, also dann sind wir die ärmsten Kreaturen dieser Welt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Und das ist eigentlich das, wie es den Atheisten geht. Sie können einfach nicht daran glauben, dass es weitergeht und sie haben nur noch diese Welt und ist eigentlich sehr, sehr zerbrechlich, endlich, dunkel und man wird älter und schwächer und also es geht eigentlich immer mehr ins Dunkle hinein und daher eben an die Hoffnungslosigkeit. So, das Christentum bringt Hoffnung und die Auferstehung hat die Antike besiegt. Jede Ideologie, jede Diktatur. Warum? Weil wir die Angst vor dem Tod besiegt haben. Jesus hat für immer den Tod besiegt. So, es geht nicht nur um dieses Leben, um diese Welt, wie Jesus vor Pilatus gesagt hat, wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Jünger kämpfen, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen lieben wir. Das ist eine Religion der Liebe. Und das ist aber nur möglich, also Liebe, selbstlose Hingabe, Selbsthingabe, Feindesliebe letztendlich, dass wir eigentlich einen Ausblick haben in den Himmel. Sonst würde ich nicht so rumlaufen mit einem Mönchsgewand und hier ehelos und keusch und arm, wie Jesus uns in den evangelischen Reden geraten hat, wie Jesus gelebt hat. Ich würde das nie im Leben machen. Vielleicht, man weiß es nie, aber eben nicht mit dem Ausblick, ohne dem Ausblick auf das ewige Leben. So, auf eine Belohnung und die Belohnung ist Christus selbst, die Freundschaft Christus selbst. So, seine Liebe, die alles übersteigt. So, und nochmal eine Stelle, Apostelgeschichte 4,20, das ist, wo die Apostel diesen Gelähmten an der goldenen Pforte geheilt haben, Petrus und Johannes, Und dann werden sie festgenommen und dann wird ihnen verboten, in dem heiligen Namen Jesu zu reden. Und sie predigen eben im heiligen Namen Jesu. Jesus hat diesen Gelähmten geheilt. Jesus lebt. Wir sind Zeugen davon. Und dann sagen sie, wir dürfen nicht mehr von Jesus reden. Und dann sagen sie, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Also, wir müssten lügen. Ihr könnt uns den Kopf abschlagen, aber wir wissen, was die Wahrheit ist, dass Jesus lebt. Und daraus haben Millionen, Milliarden Christen gelebt, bis heute. 2,5 Milliarden Christen weltweit, zumindest christlich assoziiert. Die katholische Kirche alleine, 1,4 Milliarden, das ist erstmal wirklich eine Riesenzahl. Und mit allen Problemen, die die katholische Kirche hat, aber wir stehen immer noch gut da, kann man sagen. Und ist eben ein Riesen, auch nicht nur eine göttliche Institution, es ist auch eine menschliche Institution. Und da quietscht es eben im Gebälk, weil wir eben es hier mit sündigen Menschen zu tun haben, auf dieser Seite der menschlichen Institution. Und momentan menschelt es eben sehr, aber wir brauchen gar nicht weit gucken, selbst an die eigene Brust schlagen. Herr, sei mir Armsünder gnädig. Es fängt hier bei mir an, die Erneuerung, Erweckung fängt bei mir an. Warum ist das so schwach? Weil ich so sündig bin. Ja, das ist die ganz einfache Antwort. So, mit der Besiegung der Todesangst konnten die ersten Christen, ja, alles wagen, alles riskieren. Ihr Eigentum verkaufen, das war nicht einfach so, ach, Jesus kommt bald wieder, sondern nein, wir können eigentlich alles loslassen. Warum? Der Tod hat seine Zähne verloren, sein Biss. Ja, wir machen ja das eigentlich alles nur für Selbsterhaltung. Macht, Essen, Sex, ja, jetzt können wir das alles irgendwie gelassener sehen. Und das haben die ersten Christen getan. Und dann ging es natürlich in die Wüstenbewegung und dann in die Mönchsbewegung und jetzt höchstwahrscheinlich auch ja, in diese Laienbewegung, dass die Laien, die ja noch nie so gebildet waren wie heute und auch so reich waren wie heute, jetzt auf einmal sagen, hey, wir gründen ein Kloster, wir übernehmen die Sache, wir gestalten den geistlichen Aufbruch, auch die Freikirchen sind ein Ausdruck davon. So, und in der katholischen Kirche gibt es aber was ganz Ähnliches, also sehr, sehr viele Erweckungsbewegungen, was erfreulich ist. Ich würde mir mehr Mönchtum wünschen, aber das ist auch noch im Kommen. Die Auferstehung ist ein übernatürliches Event. Also, wie schon gesagt, wir brauchen die Tugend des Glaubens, wir müssen darum bitten, Herr, schenke mir den Glauben an die Auferstehung. Ich kann nicht wie Thomas erstmal jetzt erwarten, dass Jesus mir erscheint und ich meine Finger in seine Wunden lege und er dann sagt, hey, Pater Paulus, glaube und zweifle nicht mehr. Sondern wir müssen, wie Jesus gesagt hat, eben selig die, die glauben und doch nicht sehen. Also das ist unsere Generation. Wir müssen vertrauen, wir müssen glauben. Und das wollen wir auch. Und das wollen wir jetzt im Grunde betrachten, dass wir verstehen möchten, warum Jesus nur dieser kleinen Gruppe erschienen ist. Er möchte Zeugen, Augenzeugen. Der ganze Glaube ist auf Zeugen aufgebaut. Und auch wir sollen Augenzeugen sein. Es ist wie beim Unfall, wenn man dazukommt, da wird man zum Augenzeugen, dann wird man noch vorgeladen, womöglich, um Aussagen zu machen. Und das ist im Evangelium genauso. Der heilige Paulus spricht immer wieder davon, vom Evangelium, das uns weitergegeben worden ist und wir Jesus gesehen haben. Ja, er dann später durch eine Erscheinung. Und das war alles im Jahre 50, 60, sehr, sehr früh, wenn man sich überlegt, 20, 30 Jahre nach der Auferstehung. So. Das ist alles in greifbarer Nähe und die Leute hatten kein Fernsehen, kein Radio. Die Erinnerung war viel, viel stärker, als wir das heute haben. Wir sind viel, viel schnelllebiger. Also sie waren das gewohnt, dass sie Dinge, Events weitererzählen. So wurde das weitergegeben. Deswegen sagen wir, vor der Heiligen Schrift kam die Tradition. Stimme, Sprache, weitererzählen, das gelebte Leben Jesu, das ist die Tradition der Kirche. Da geht es nicht um Gewänder, Weihrauch und so weiter, sondern eben das ist mit Tradition gemeint. Nicht nur, aber hauptsächlich, ja. So, und Jesus kommt, um unsere Seelen zu befreien. Es geht um die Gesundheit der Seele zum ewigen Leben hin. Und das erleben wir in der ganzen, oder in jeder heiligen Messe. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und dann antworten wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Also, wir sollen gerettet werden, die unsterbliche Seele soll heim nach Hause ins Haus des Vaters kommen. Jesus kommt, habe ich schon erzählt, bei der Kreuzandacht, also Karfreitag, dass wir übers Kreuz nachdenken und jetzt eben über die Auferstehung. Die Wahrheit der Auferstehung hat die ersten Christen so extrem angetrieben und das muss man sich mal vorstellen, das war undenkbar. Noch beim Aufstieg zum Berg Tabor spricht Jesus von der Auferstehung und die Jünger fragen sich, was meint er mit der Auferstehung der Toten? Also es war so fremd, der Gedanke, und jetzt ist es passiert. Also sie erleben das, wir sind ja immer noch in dieser österlichen Freudenzeit, 50 Tage nach Ostern und dann kommt nochmal plus 10 Tage dran nach Pfingsten. So, und Jesus möchte kein einfaches, billiges Hurra-Christentum, hey, alle haben es kapiert, alle haben es gesehen, sondern eben er braucht Zeugen, er braucht Kraft zum Leiden, er möchte geliebt werden, ja, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Jesus lieben lernen und in dieser Liebe verstehen wir auch, was der Liebende möchte, dass der Geliebte lebt und dass wir so eine Sehnsucht nach Leben haben, ist auch ein anderer Beweis, philosophisch mehr, dass wir uns was vorstellen, was möglich ist. Wenn was total unmöglich wäre, würden wir uns das gar nicht vorstellen können. Es wäre würde unseren Orbit übersteigen, sozusagen. Ne? So, aber weil es Sinn macht und wir im Innersten schreien nach ewigem Leben, und das sieht man in diesem Gesundheitswahn, den wir momentan haben. Es ist gut, gesund zu sein, aber in der Corona-Krise hat man das ja ausgenutzt. Also ihr werdet furchtbar schwer krank werden, ihr werdet alle sterben. Und somit wurde den Leuten Angst gemacht. Und warum Angst? Ja, wenn das alles Christen gewesen wären, hätten die gesagt, das ist toll. Also endlich sterben, ich kann gar nicht warten, Jesus zu sehen. Gebt mir so schnell wie möglich Corona, dass ich so schnell wie möglich sterben kann. Das war nicht der Fall. Die Kirchen waren zugerammelt. Viele Christen, die auch nach außen hin eigentlich, würde ich mal sagen, als gute Christen gelten, hatten super fette Masken auf. Also ich habe selbst gestaunt über sowas. Junge Leute, also das war schockierend. Und da habe ich mir gedacht, was müssen die für eine furchtbare Angst vorm Sterben haben? Alleine oder vor einer Krankheit, ja? Also, wie sollen die Jesus bezeugen, wenn es mal schwer wird, ja? Und das müssen wir überwinden. Und deswegen hat die Auferstehung die Antike überwunden, diesen furchtbaren Sklavenhalterstaat. Und jetzt müssen wir auch diesen Unglauben überwinden in der heutigen Zeit. Da wird ein bisschen Druck ausgeübt, hey, du wirst unbeliebt, ja, du kriegst vielleicht sogar Berufsverbot. Oh, wie schrecklich, furchtbar, ich bin nicht mehr beliebt und ich habe vielleicht einen Karriereknick. Ja, so, und so sind wir im Ostdeutschland, so bin ich aufgewachsen, deswegen konnte ich auch kein Abitur machen. Viele Mitchristen, die ich kannte, haben kein Abitur, meine ganze Familie nicht. Und dann haben wir eben den zweiten Bildungsweg gemacht, haben wir Umwege gemacht. Ich musste sogar 18 Jahre warten bis zur Priesterweihe, weil das eben auch das Abitur braucht. Aber irgendwann klappt es und es ist Teil des Zeugnisses der Auferstehung. Also lassen wir uns nicht unterkriegen, werden wir Augenzeugen der Auferstehung in unserem eigenen Leben, erfahren wir Christus, den Auferstandenen, im Gebet, in der Sehnsucht nach Leben, im Glauben. Ja, Herr, ich glaube. Das ist Teil des Kerygmas. Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben, hat gelitten und ist auferstanden und er wird wiederkommen. Das ist das Kerygma, das heißt die Grundwahrheit, die Grundverkündigung des Christentums. Seid gesegnet und behütet und habt Mut zum Zeugnis. Euer Pater Paulus Maria.